Herzlich willkommen bei den Predigt-Buddies. Hallo Anja, du lachst schon, ich sehe es schon. Wir nehmen zum dritten Mal diese Folge auf für Erntedank. Mhm. Der Wurm ist drin.
Oh Mann, ey. Möge die Folge zum Segen werden, ehrlich.
Möge die Folge zum Segen werden.
Ja.
Ich starte mal direkt mit Psalm 145, Vers 15. Alle Augen warten auf dich. Wie gut, dass sie auf dich, Gott, warten, nicht auf den Podcast.
Ja.
Und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit, passend zum Erntedankfest.
Ja.
Liebe Anja, wir sprechen heute über 5. Mose, Kapitel 8, 7 bis 18. Du wirst uns den Text gleich lesen. Danach werde ich noch ein paar einleitende Worte sagen. Du wirst uns wie immer verraten, nach welcher Übersetzung du das machst. Und wahrscheinlich sprechen wir dann auch vom Deuteronomium. So nennt man das 5. Buch Mose ja auch. Und du legst aber los mit dem Text. Nur zu.
Okay, also ich habe Luther ausgewählt, Luther 17. Denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land. Ein Land, darin Bäche und Quellen sind und Wasser in der Tiefe, die aus den Bergen und in den Auen fließen. Ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatapfel wachsen. Ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt. Ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt. Ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft und dich geleitet hat durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war, und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit er dir hernach wohltäte. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist's, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist.
Dankeschön. Gerne. Das 5. Buch Mose, Deuteronomium. Deuteronomium heißt so viel wie Zweitgesetz im Sinne einer Wiederholung der Gesetzgebung. Im Prinzip ist das ganze Deuteronomium-Buch eine Rede oder Reden, besser gesagt, Reden von Mose an das Volk Israel, was jetzt kurz davor steht, wirklich das versprochene, das verheißene Land einzunehmen. Und es geht in dem Buch um die Landnahme, wie gerade eben beschrieben. Es geht nochmal um den Dekalog, also die 10 Gebote werden auch einmal wiederholt. Wir haben vermutlich einen der bekanntesten Texte und ja für die jüdische Praxis morgens und abends wichtig, das Schma Israel, das Höre Israel, viele Gesetzestexte, Ermahnungen, so überschreibt das hier die Basisbibel und es geht auch nochmal um den Bundesschluss. Und es ist der Text für Erntedank, also das Erntedankfest steht vor der Tür, jetzt am Sonntag und Erntedankfest ist ja ein Unterbrechen der vermeintlich Selbstverständlichkeiten, finde ich. Ein Dankbarsein für das, was gewachsen ist, für das, was da ist, für das, was man genießen darf, über die Fülle, über das Mehr auch, was wir brauchen und gleichzeitig uns den Blick öffnet für die Welt. Ja, dir gilt wie immer, wenn ich moderiere oder wenn ich die Leitung habe, so gesagt, das erste Wort, wo du andockst, was ist dir wichtig geworden, was ist dir aufgefallen bei dem Text aus dem 8. Kapitel?
Ja, also das ist ja beim dritten Mal aufnehmen jetzt wirklich schon eine Herausforderung, nochmal das Erste, sich zu erinnern, was war das Erste. Aber ich meine, mir war dieses, heute wirst du in ein Land kommen, in dem es dir an nichts mangeln wird. Das finde ich ein total krasses Versprechen und finde es auch ein bisschen überhöht, weil ich glaube, dass wir Menschen immer Mangel empfinden, immer den Eindruck haben, es reicht nicht. Neulich las ich in einem Tweet bei Twitter, und wieder ein Morgen, an dem ich jetzt schon weiß, dass ich satt zu Bett gehen werde. Und dieser Tweet, der hat mich wirklich betroffen gemacht, weil ich so dachte, das stimmt. Aber es ist mir nicht mehr so bewusst, es ist selbstverständlich, es ist wirklich selbstverständlich und in mir wohnt immer auch eine Sehnsucht nach mehr. Ich kenne das, dass ich, oder ich kenne nicht, keinen Mangel zu haben, so. Deswegen bin ich da angedockt und fand es einmal ein starkes Versprechen und andererseits auch ein sehr mutiges Versprechen. Wir werden ja noch ein bisschen über die ganzen Bilder hier drin reden, aber erstmal das an der ersten Stelle in dieser Verheißung. Und dann, wenn du gegessen hast und satt bist, Vers 10, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Und wir beten ja zu Hause immer vor dem Essen und wir haben auch meistens das gleiche Gebet, selten mal ein freies Gebet. Aber nach dem Essen zu danken, also sich zu vergegenwärtigen, wem wir das Ganze verdanken, auch diese Gnade, hier in diesem reichen Land zu leben, in dieser Sicherheit zu leben, das würde ich gerne aus diesem Text lernen. Das hat mich sehr angesprochen. Ja, und dann natürlich das Dritte, was mich angesprochen hat, ist diese Warnung. Hüte dich, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen. Das ist, geht ja ganz schnell. Wenn man satt ist, geht es ganz schnell. Den Lot lehrt beten, ne? So. Das sind so meine drei Punkte, die ich erstmal, wo ich erstmal aufgemerkt habe.
Wir haben ja schon dreimal drüber gesprochen und mir geht es auch so, dass ich gerade diesen Satz, der Herr bringt dich in ein gutes Land. Mm. Das ist so eine schöne Verheißung und dann diese ganzen Bilder von Granatäpfel und Oliven und so. Also wenn ich an so Kataloge denke, dann sind das oft so schöne dekorierte Tische, wo dann Granatäpfel drauf sind und so. Also da habe ich so, gerade jetzt auch so in den Herbstfarben, da habe ich so ganz schöne Bilder von dekorierten Tischen, von Arrangements im Bereich der Deko. Mm. Und ich bin auch darüber so ein bisschen gestolpert, dass ich auch dachte, ja stimmt, unsere Praxis ist ja wirklich vor dem Essen zu beten und die jüdische Praxis ist am Schluss, nach dem Essen Gott zu danken und hat da auch tatsächlich seinen Ursprung her, also aus dem 10. Vers. Also diese Praxis kommt da raus. Mm. Und das hat auch seinen Charme, finde ich, ne? Bevor sich alles so zerfranst und wieder auseinandergeht, nochmal innezuhalten und zu sagen, ja, danke Gott. So, ne? Und auch diese Warnung, ne? Also dass der gesättigte Mensch läuft wohl irgendwie Gefahr, Gott eher zu vergessen. Und gerade in dem gleichen Kapitel, in den Versen zuvor, wird ja nochmal darauf hingewiesen, oder was heißt nochmal, es wird stark gemacht, der Mensch lebt eben nicht vom Brot allein. Mhm. Und dann kommen diese ganzen Kostbarkeiten, diese ganzen leckeren Aufzählungen. Und ich habe gelesen in der Einführung von Karin Finsterbusch, im Einführung Deuteronomium, dass sie sagt, es geht um beides. Also es geht hier um die Erinnerung in Kapitel 8, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern eben auch von Adonais Lebensweisungen. Und da dachte ich, das ist spannend und genau so ist es. Ne? Einerseits feiern wir jetzt, dass alles, diese ganzen Kostbarkeiten, die wir essen dürfen und wie du schon sagst, irgendwie wissen wir abends schon oder wir wissen morgens schon, dass wir abends satt sein werden, auch wenn wir momentan auch mal gemerkt haben, ja, vielleicht ist dann auch mal Hefe nicht da oder nicht mal Weizenmehl weg oder Toilettenpapier weg. Gut, das isst man jetzt eher selten, aber genauso ist es doch. Man kann immer einen vollen Bauch haben, aber dem Leben trotzdem nicht viel abgewinnen oder nach dem Sinn des Lebens, das ist ja jetzt so geschwollen, aber nach der Berufung des eigenen Lebens, nach dem eigenen Lebenssinn trotzdem fragen. Und ich habe gedacht, für mich ist es doch auch so, persönliches Wachstum ist für mich so ein großes Thema. Ich habe so viel auch Zeit investiert, um mich weiterzuentwickeln, um eine gute psychologische Beraterin zu werden, in Weiterbildung gesteckt. Und es ist so, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern es braucht irgendwie weltliche und geistliche Nahrung, ne? Oder leibliche und geistliche Nahrung. Und das ist ein Aspekt, den man bedenken kann, finde ich auch am Erntedankfest, wenn ich nicht vom Brot allein lebe, was ist es dann noch darüber hinaus?
Ja, und da passen ja diese so Hüte-Dich-Sprüche total rein. Das ist ja nicht nur einmal. Ich habe hier dreimal gezählt in dem Teil, so Hüte-Dich. Nee, zweimal habe ich gezählt. Einmal Hüte-Dich, Gott nicht zu vergessen und Hüte-Dich, oder Hüte-Dich, Gott zu vergessen, so rum. Und hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Also dieses Überheblichsein, das ist halt eine große Gefährdung. Und das passiert, oder wenn man sich mit dem Wort Gottes, also Gott nicht zu vergessen, würde ja bedeuten, zum einen sich dessen immer wieder bewusst zu werden, wem verdanke ich alles, und zum anderen auch sich mit denen in Verbindung zu setzen, zum Beispiel durch Lektüre der biblischen Erzählungen, mit denen in Verbindung zu setzen, die Gott vorher schon erlebt haben, die also schon ihr Leben damit verbracht haben, darüber zu erzählen, auch was sie mit Gott erleben. Und ich glaube, dass dieses, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, dass dieser Gedanke natürlich auch missbraucht werden kann. Ja, das gab es auch in der Kirchengeschichte, keine Frage. Aber eigentlich ist es ein total guter Gedanke, weil der Genuss, um mal in dem Wortbild zu bleiben, der Genuss des Wortes, eines Wortes, das der Seele gut tut, ist entscheidend auch für die persönliche und geistliche Entwicklung eines Menschen. Es wird ja immer gesagt, es kommt aus dem Talmud, stimmt aber nicht, ist wahrscheinlich ein chinesisches Sprichwort, man weiß nicht ganz genau, wo es herkommt, aber da heißt es so sinngemäß, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu deinen Worten, achte auf deine Worte, denn sie werden zu deinen Taten, achte auf deine Taten, denn sie werden dein Schicksal. Und wie wichtig Worte sind, macht für mich dieser Spruch deutlich. Und dann wäre es doch sinnvoll, Worte zu sich zu nehmen, die lebensfördernd sind.
Und die sind von Gott geschenkt, ne? Das ist ja der Punkt. Der Punkt ist ja, dass Gott beides schenkt. Mhm. Die geistliche Nahrung, also seine Lebensweisung und das Brot oder das, was wir, unsere Nahrung, ne? Mhm. Also Gott schenkt ja Nahrung und Lebensweisung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für unseren Text. Wir brauchen das, beides. Und beides schenkt auch Gott.
Und das hatten wir ja am letzten Sonntag in der Perikope Galater 5, 25 bis 16. Gott hat uns das Leben gegeben, ja? Oder seinen Geist gegeben, damit wir leben können. Und sein Geist, Gottes Geist ist der Ruach, hast du ja sehr schön dargestellt. Und wenn man sich jetzt nochmal vergegenwärtigt, Ruach heißt ja Lebensenergie, Atem, Hauch. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass Gott uns seinen Atem einhaucht und seinen Geist gibt und uns dadurch auch innerlich stärkt, also uns beschenkt mit Leben und uns dann durch seinen Geist beschenkt mit lebensspendenden Worten, also mit Worten, die wirklich zum Leben führen. Immer die Frage ist ja immer, wo führt denn das hin, was wir sagen, was wir tun? Mhm. Der Gradmesser, da habe ich, als ich über Galaterbrief gepredigt habe, habe ich gesagt, der Gradmesser ist das Miteinander und Füreinander. Und die Frage, geschieht das aus Liebe? Und das Miteinander und Füreinander ist das, was im Wort Gottes an uns herangetragen wird. Ich glaube, dass das nur unterstreicht, was du gesagt hast, dass Gott beides schenkt. Er schenkt uns geistliche Nahrung und er schenkt uns die leibliche Nahrung. Und das Ganze ohne dafür eine Handlung zu erwarten, außer vergiss es nicht. Und dieses vergiss es nicht ist eigentlich, von wem du es hast, dieses vergiss es nicht ist eigentlich keine Handlung, die er erwartet im Sinne einer Bezahlung oder einer Gegenleistung, sondern eigentlich eher eine Empfehlung, damit ich in diesem Segenskreislauf bleibe. Was nicht heißt, und das darf man natürlich nicht falsch verstehen, dass nicht ein Mensch, der an Gott glaubt, auch Not und Elend erfährt.
Nein, aber ich glaube halt, Gott nicht zu vergessen, impliziert ja auch, dass du deinen Nächsten auch nicht vergisst. Ja. Und das ist ja auch so Gegenstand vom Erntedankfest, also auch Lebensmittel zu spenden. Mhm. Wir haben die dramatischen Szenen und Situationen in der Tafel beispielsweise. Ja. Und unsere Kita macht das, ich glaube, viele Schulen machen das auch, dass man Dinge zusammenstellt, die dann an die Tafel gehen. Und ich glaube, sowas ist halt auch ganz wichtig. Bei uns in der Kita ist das so, da wird die Kinder geben das ab in so kleinen Körbchen. Dann wird das, glaube ich, Sonntag in der evangelischen Landeskirche alles auf dem Altar platziert und dann geht es zu den Tafeln. Also, und das ist ja auch Teil vom Erntedankfest zu sagen, wir haben die Fülle, wir haben diesen Reichtum und gleichzeitig wollen wir Gott dafür danken und wir wollen aber nicht nur beim Danken bleiben, solange es auf dieser Welt Menschen gibt, die sich zuallererst ums Essen sorgen müssen und darum sorgen müssen, wie kommen sie über die Runden, wie werden sie satt. Wenn ich jetzt mir vorstelle, dass es wieder Orte gibt auf dieser Welt, wo Kinder verkauft werden, damit man andere Kinder ernährt und so weiter und so fort, das ist ja wirklich irgendwie entsetzlich. Und das finde ich, das auch das Attraktive oder das Liebende von Gott ist ja immer so, dass wenn du ihm dankbar bist und wenn du das Leben feierst, das darfst du und du sollst das Leben feiern, aber an Gott zu denken, heißt auch immer, den Nächsten nicht zu vergessen, ne? Den Nächsten mitzubedenken. Das finde ich dazu, das finde ich attraktiv, muss ich sagen. Vielleicht ist das nicht das richtige Wort, aber mich zieht es dahin.
Etwas, was attraktiv ist, ist ja, also heißt, das heißt es ja, es zieht mich an.
Ja, genau. Genau.
Ja, finde ich einen sehr wichtigen Hinweis. Denn, also irgendwie wiederholt sich das Thema Nächstenliebe am laufenden Band, Nächstenliebe, Übernächstenliebe. Ja, es ist irgendwie immer wieder Thema. Das haben wir ja auf unserer Live-Folge auf der Bundeskonferenz in Kassel auch besprochen. Ist da keine Liebe drin, kann es weg. Ne? Die Frage ist immer, was ist dein Antreiber? Treibt dich die Liebe zu Gott, zu dir und zum Nächsten? Oder treibt dich Furcht oder Macht oder was weiß ich, ne? Mm. Was für ein Hunger. Mm. Und ich finde, der Hunger nach Liebe, das ist ein guter Hunger. Das ist ein Hunger, der durchaus auch eine gerechte Sättigung erfahren kann. Mm. Ich habe mich gefragt, also ich merke halt, dass die gegenwärtige Situation im Iran und in Afghanistan mich wirklich sehr umtreibt und ich mir gut überlegen möchte, wie ich einmal Lob und die Freude und den Dank über mein Leben hier in Deutschland an Ende Dank feiern kann und dabei zugleich genau diese Übernächstenliebe erleben und üben kann. Ja, Liebe üben ist ja wirklich so ein Thema. Und wir können natürlich auch in der Ukraine, Russland, natürlich, es gibt und es ist entsetzlich, wie viele Menschen in Sklaverei sind. Da gab es ja gerade erst Veröffentlichungen dazu. Das ist wirklich erschütternd und entsetzlich. Ich habe mich gefragt, wie kann man das machen? Wie kann man das miteinander verbinden? Einmal, ich führe dich heute, das war ja, ist ja der Vorläufer von unserem Text, ich führe dich heute in dieses Land. Heute kommst du in das Land, in dem du keinen Mangel haben wirst. Ich habe mich halt auch gefragt, ob dieses Heute etwas ist, was jeden Tag eine neue Entscheidung von mir braucht. Was ich meine, also dass ich sozusagen heute erkenne, hier und jetzt habe ich keinen Mangel. Oder hier und jetzt empfange ich von Gott im übertragenen Sinne Früchte, die hier erzählt werden. Granatäpfel, Weinstöcke, Feigenbäume und so weiter. Kann man das irgendwie greifbar machen, dass die Gemeinde, wenn sie dort im Gottesdienst ist und dieses Fest feiern möchte, einmal auch erkennt, es hat auch vieles was damit zu tun, dass ich eben erstmal erkenne, wem ich es verdanke und aus dieser Dankbarkeit heraus leiten lässt in die, oder hineinführen lässt in die Nächstenliebe. Du hast ja es ja schon gesagt, dass es eben so attraktiv ist, an unserem Gott, an den wir glauben, an ihn zu denken und ihm zu vertrauen, führt mich immer auch in die Nächsten und in die Selbstliebe. Gottesliebe, Nächstenliebe, Selbstliebe gehört ja unbedingt zusammen. Aber wie machen wir das griffig für die Gemeinde im Gottesdienst? War das jetzt zu verwirrend, was ich gesagt habe? Du guckst mich so.
Nein, ich hab nur gehofft, dass du deine Frage selbst beantwortest.
Nö.
diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Mhm. Aber das ganze Leben besteht doch aus dieser Gleichzeitigkeit. Das ist doch tagtäglich so, dass es uns extrem gut geht. Mhm. Mit uns meine ich nicht alle Menschen, die in Deutschland leben. Es gibt auch Armut in unserem Land, völlig klar. Ja. Aber mit uns meine ich dich und mich. Ja, so, also das gehört auch zu unserem alltäglichen Leben, dass wir unheimlich gesegnet ist, dass wir unheimlich reich beschenkt sind und dass wir das nicht für alle 8 Milliarden Menschen, die es noch auf dieser Welt gibt, gleichermaßen so sehen und sagen können. Und ich glaube, dass das Nächstenliebe, wie gesagt, das finde ich ja das Attraktive und gleichzeitig erlebe ich, dass auch diese Gleichzeitigkeit sein darf. Wir dürfen das Leben feiern. Ich werde nächsten Sonntag ja eine Hochzeit feiern, die Hochzeit meines Bruders. So. Hm. Und da wird der Schwerpunkt wird sein, wir werden das Leben feiern und die Liebe feiern, die uns alle verbindet und werden nicht so sehr den Blick auf die Armut dieser Welt richten. Ja? Aber trotzdem sind wir ja nicht so ignorant und sagen, das gibt's nicht und das gibt's 365 Tage nicht in unserem Jahr, sondern wir nehmen das schon wahr so, und wir versuchen auch irgendwie abzugeben. Und gerade die Bibel ist doch ein Buch, das klar macht, auch in Krise, in Bedrängnis, lebt, liebt, feiert.
Ja, stimmt.
Und vergesst nicht. Und ich glaube schon, dass jetzt für uns dieses Heute führe ich dich in ein gutes Land, dass dieses Heute im Deuteronomium-Buch schon auch Evangelium ist. Mhm. Aber ich verstehe auch, wenn man jetzt das den SoldatInnen in der Ukraine oder den russischen SoldatInnen predigen würde, heute wirst du in ein gutes Land geführt. Wie zynisch ist denn das? Ja? Mhm. So, also das, ich finde, das ist immer so kontextabhängig, ob es jetzt in dem Fall Weite spendet, Hoffnung spendet oder im Kontext zynisch verstanden werden kann. Mhm. Und ich finde, dass wir das auch in jedem Friedensgebet-Treffen haben, diese Gleichzeitigkeit von es gibt Finsternis und es gibt Licht, aber wir treffen uns hier, weil wir, das habe ich schon so oft gesagt, weil wir darauf vertrauen, dass es auch ein Licht gibt, wo die Finsternis diesem Licht nichts anhaben kann. Und dass es noch Licht gibt in dieser Welt. Das ist ja das, was wir im Advent machen werden. Mhm. Wir feiern, dass es Licht gibt in dieser Welt.
Und weißt du, was ich gerade dachte? Martin Luther wird ja zugesprochen, dass er gesagt haben soll, wenn er wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde er heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Ob er es jetzt gesagt hat oder nicht, ist ja dahingestellt. Aber der Gedanke ist ja so wertvoll. Und da komme ich nämlich von daher auf ein jüdisches Fest, das eigentlich ein Fest der Moderne ist. Es ist kein religiöses Fest im engeren Sinne, das ist Tubi Shevat, findet eigentlich dann statt, wenn sozusagen der Winter in Israel vorüber ist. Mhm. An dem Tag pflanzt man einen Baum und man isst eine Frucht, die man in diesem Jahr noch nicht gegessen hat. Und daraus ist so eine Tradition geworden, einen Obstsalat zu machen aus 12 Früchten oder auch aus 15. Mhm. Aber 12 könnte man gut an die 12 Stämme Israels anknüpfen lassen. Mhm. Wobei, wie gesagt, das Fest ist jetzt kein klar religiöses Fest. Es gibt irgendwie in der Tora, im dritten Buch Mose, ein Gebot, wenn ihr in das Land kommt, sollt ihr allerlei Bäume pflanzen, so. Aber das ist jetzt, naja, mit viel Mühe kann man das Fest davon her ableiten, aber eigentlich nicht. Aber dieser Gedanke, angesichts der vielen schrecklichen Nachrichten um uns her, angesichts der vielen Informationen, die mein Herz auch schwer machen und auch wirklich beschweren, angesichts auch der Bitte der Iranerinnen und Afghaninnen, dass wir ihre Stimme sind in der westlichen Welt und ihre Not und ihr Elend deutlich sichtbar machen. Angesichts dessen, aus Hoffnung, zum Beispiel einen Baum zu pflanzen, ich habe gelernt, es ist ganz gut, in unseren Breitengraden im Herbst einen Baum zu pflanzen, bevor der Boden friert, und dann vielleicht sich einen Obstsalat zu machen, und zwar mit möglichst vielen Früchten, also mit vielen unterschiedlichen Früchten. Das ist doch vielleicht eine schöne Möglichkeit, diese Hoffnung, die sich durch die ganze Bibel durchzieht, dass es noch nicht zu Ende ist, dass es noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, dass Gott diese Erde, diese Welt in seiner Hand hat, dass Gott der ist, der uns in ein gutes Land hineinführt, dass man die vielleicht auf diese Weise sichtbar machen kann, auch in dieser Schwere, und für den Moment genießen, für den Moment im Jetzt sein und sich dadurch stärken lassen und hinterher Gott dafür danken, für das gute Land. Ich predige ja nicht in der Ukraine, ich predige ja nicht in Russland. Mhm. Ich habe vielleicht, natürlich habe ich vielleicht Ukrainerinnen im Gottesdienst, das weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall IranerInnen im Gottesdienst und auch AfghanInnen, Afghaninnen mehr. Das muss ich, habe ich immer mit dem Blick, ne? Aber vielleicht sie zu ermutigen und einzuladen, so ein Hoffnungsfest zu feiern. Erntedank als Grund für Dankbarkeit und als Grund auch für Hoffnung. Vielleicht so?
Ja, gefällt mir gut. Also mir gefällt sowieso gut der Gedanke zu sagen, weniger Predigt, mehr gemeinsam Obstsalat machen. Natürlich mit regionalen, nachhaltigen Produkten. Das wird ja ganz einfach, da 15 zusammenzustellen.
Naja, gestern, ich habe das gestern im Gottesdienst schon angesprochen. Jetzt verrate ich auch, dass wir am Montag aufnehmen. Also ich habe das gestern im Gottesdienst angesprochen und daraufhin kam sofort der Gedanke von der Kinderkirche, dass sie einen Obstsalat machen werden. Und einer sagte, 15 Obstsorten, wie soll das gehen? Und dann sagte jemand anders, allein die verschiedenen Apfelsorten. Da findest du ja in der normalen Supermarkttheke schon mindestens 5 oder 6 regionale. So, bist ja schon mal ein ganzes Stück weiter.
Ja, und alleine schon das Obst zu retten.
Ja,
Obstbäumen, die irgendwo wild da sind, ne? Und daraus was Leckeres zu machen. Mhm. Wir haben so einen Apfelbaum hier auf dem Spielplatz direkt nebenan. Und da ist immer die Frage, was passiert mit den Äpfeln? Und es ist immer großartig, wenn einer sich diesen Baum annimmt. Ne?
Ja.
Und dann die ganze Straße was davon hat.
Mhm. Sehr gut. Das
ist doch toll.
Das ist total großartig. Ja.
So, also, was ist das Evangelium?
Das Evangelium ist, Gott führt uns in diese Situation oder in die... Was ist das Gegenteil von Mangel?
Fülle.
Gott führt uns in die Fülle. In ein Land, in dem es dir an nichts mangelt. Und wenn es noch nicht so weit ist, dann ist es auch noch nicht zu Ende. Aus dem Film, wie heißt der? Ein Zitat aus einem Film. Fällt mir jetzt gerade der Titel nicht ein, wie ärgerlich. Mit einem total geilen Soundtrack. Am Anfang sitzt er auf dem Hometrainer und möchte sich das Leben nehmen, weil...
Elizabethtown. Wenn es also das nicht ist, dann ist es etwas anderes.
Ja, wenn es das... Und dann ist es auch noch nicht vorbei. Das sagt sie nämlich, das sagt seine Mutter nämlich, dass es sein Vater immer gesagt hätte. Dann ist es noch nicht das Ende. So, also, wenn es noch nicht die Fülle ist, ist es noch nicht das Ende.
Aber sie sagt auch den traurigen Satz, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass es anfängt und jetzt ist es vorbei. Und dann entwickelt sie ja Wahnsinnskräfte und Macht, fängt an zu tanzen und
zu leben.
Und ne? So weiter. Ja, ja.
Ja, aber das, guck mal, aber wenn man
das... Repariert das Auto. Mhm.
Aber vielleicht kann man das ja als Botschaft auch mit hineinnehmen in die Predigt, zu sagen, genau das, warte nicht darauf, warte nicht auf das Leben, sondern lebe es jetzt. Jetzt ist der Moment. Sonst ist es vorbei, bevor du angefangen hast. Wenn du immer wartest auf den Beginn, ist es dann halt irgendwann vorbei. Ich finde diesen Film übrigens, also Elizabethtown, ist auf jeden Fall sehr sehenswert aus meiner Wahrnehmung. Ich habe einen Wunsch. Das habe ich ja in der letzten Aufnahme, die total nach hinten losgegangen ist, weil sie einfach spurlos verschwand. Meine Spur, habe ich es ja schon mal gesagt, ich würde mir so sehr wünschen, dass unsere HörerInnen uns vielleicht Fotos von ihren Erntedanktischen schicken. Und dann mache ich daraus eine Story auf unserer Instagram-Seite und werde die auch fixieren, dass man sie immer wieder anschauen kann. Das würde ich toll finden. Schickt uns doch eure Erntedanktag-Fotos von euren Erntedanktischen.
Das würde mich auch.
Erntedanktischen. Ja.
Also von den Gabentischen. Ja, das würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn da ein bunter Mix zusammenkommt und Gott schenkt Nahrung und Lebensweisung. Und wir sind daran beteiligt, dass die Menschen satt werden auf dieser Welt, haben wir schon oft besprochen. Wir wünschen allen ganz inspirierende Erntedankfeste, ein gutes Miteinander, Segen und noch ganz viel Inspiration. Das hatte ich, glaube ich, schon. Aber wenn man dreimal Schalt aufnimmt, nicht. Darf man die Dinge auch häufiger sagen.
Dreimal ist Bremer recht. Viermal ist auch nicht schlecht, heißt es. Ich finde, dreimal reicht. Ich wünsche auch allen reichen Segen und Inspiration und freue mich auf unsere nächste Aufnahme, die dann hoffentlich nur einmal stattfinden muss.
Alles Liebe, alles bis Liebe. Dann. Tschüss.
Bis nächsten Montag mit den Predigt-Buddies.